Der Inhalt ist wichtiger als die äußere Form. Habt ihr es gerade gemerkt? Ich weiß nicht, alle Grundschullehrer unter euch, keine Interpunktion, jeder Anfang der Zeile wird groß geschrieben. Alles egal, auf den Inhalt kommt es an. Auf den Inhalt. Jesus hat bezahlt. Gott hat mich geliebt. Nächste Woche, Kassenbericht. Jesus hat die Schuld bezahlt. Stellt euch vor, da ist so ein großes Konto und da ist ein Haufen Schuld drauf. Also deine Schuld. Und dann das Kreuz. Und dann getilgt. Null. Und dann Ostern. Auferstehung. Gefüllt wird das ganze Konto und wir können es anzapfen. Aber wie? Dafür braucht man normalerweise so eine kleine Karte. Aber selbst die Karte alleine reicht noch nicht aus. Du musst den PIN wissen. Deine persönliche Identifikationsnummer. Und die wird dir extra geschickt in einem versiegelten Brief. Alles geixt, ganz dunkel. Wann hast du deinen Brief bekommen, mit dem du auf das Konto zugreifen konntest? Ich möchte uns einen Text lesen aus Johannes 20. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab. Schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf das Haupt Jesu gelegen hatte. Nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zurück zu den anderen. Begegnungen mit dem Auferstandenen, dem Auferstandenen begegnen. Das war jetzt geschehen am Ostermorgen. Im Himmel war der Triumph besiegelt, das Konto war voll, der Teufel entmachtet. Aber das war nicht gleich angekommen bei den Menschen. Sie sahen das leere Grab und das war sehr, sehr irritierend. Das änderte sich, als sie bei verschiedenen Angelegenheiten den Auferstandenen begegneten. Und schauen wir uns einige dieser ersten Begegnungen an. Wir wollen auf drei Begegnungen schauen. Einmal begegnet uns Jesus theologische, Gott offenbarende Wahrheiten. Dann erleben wir Jesus seelsorgerlich. Und dann hören wir, wie er seiner Gemeinde eine große Verheißung zuruft. Denken wir an diesen gerade gehörten Text. Maria auf dem Weg zum Grab, Simon, Johannes hinterher. Dann geht es weiter. Die Jünger und die Frauen, mit Ausnahme von Maria von Magdala, eilen zurück zum Sammelpunkt. Maria aber blieb zurück. Petrus und Johannes gingen wieder zurück. Maria blieb und sollte erste Zeugin des Auferstandenen werden. Da heißt es ab Vers 11, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Und dann wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Vorher schon einmal, ein einziges Mal, hat Jesus seinen Jüngern vom gemeinsamen Vater im Himmel mit ihnen geredet. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Das erste Mal war es bei der Bergpredigt, als sie wollten, dass Jesus ihnen das rechte Beten lehrt. Damals haben sie von ihm diese ungeheuerliche Formulierung gehört: Vater unser, unser Vater, nicht der Vater Davids, nicht der Vater Abrahams und Isaaks und Josefs, sondern Jakobs, Entschuldigung. Wie sie das schon seit Jahrtausenden gebetet hatten. Obwohl es auch, ich habe heute Morgen nochmal nachgeguckt, es gibt auch Formulierungen im Tanach, im Alten Testament, wo schon im ersten Buch Mose vom Vater die Rede ist. Aber danach, bis zum zweiten Buch Chronike, wird er nicht mehr mit Vater angesprochen. Nein, jetzt heißt es Vater unser, unser Vater. Der Gedanke, persönlich zu Gott zu beten, war ungeheuerlich neu. Und hier verhieß Jesus, das ist nicht nur eine Formel. Das ist wahr. Mein Vater ist euer Vater. Wir haben seit Ostern, seit der Auferstehung, Vaterschaft statt Gottesferne. Kein geringerer als Christus selbst sagt dir: Mein Gott ist dein Gott und mein Vater ist dein Vater. Durch Jesu Auferstehung und durch unsere Annahme des Heils sind wir gleichzeitig Kinder Gottes geworden. Und die gleiche Aufmerksamkeit, die Jesus vom Vater entgegengebracht wurde, die gilt auch dir, die gilt uns. Dieselbe Kraft und Liebe und Fürsorge, sie gilt auch uns. Denken wir daran, wie der Vater intensiv und konkret die Gebete Jesu erhörte. Er hat das gleiche offene Ohr für dich. Denken wir daran, wie der Vater Jesus bewahrt hat, schon vor Herodes bei der Geburt, später vor den Pharisäern, als er einfach durch sie hindurchging. Der gleiche Vater ist bei dir, die gleiche Hand des Vaters ist über dir. Und dieses Wort: er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest, gilt dir, weil Jesus durch seine Auferstehung dafür seine Unterschrift, sein Siegel gegeben hat. Und denken wir daran, wie der Vater immer zur rechten Zeit seinem Sohn gab und offenbarte, was er brauchte. Ob es ein volles Netz mit Fischen war, ob es eine himmlische Ermutigung wie bei der Verklärung war, ob es die Weisheit in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern war oder die Brote und Fische, um den Hunger der anderen zu stillen, oder ob es ein Eselfüllen war, auf dem er in Jerusalem einziehen konnte. Nie, nie ließ er den Sohn allein. Nie wird auch sein Kümmern um uns fehlen. Gut, wenn wir dieser Gewissheit vertrauen können, Warum? Weil es uns entspannt und zuversichtlich in und durch das Leben führt und wir dadurch gehen können. Übrigens ist in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, ein unglaublich wichtiger Gedanke, der oft untergeht. Wann erkannte Maria den Herrn Jesus? Als er sie beim Namen rief. Maria, Rabuni. Jesus kennt uns mit Namen und er redet uns an und er rührt uns an und er offenbart sich uns, er begegnet uns. Eine weitere Begegnung, die Menschen mit dem Auferstandenen hatten, waren die Emmaus-Jünger. Hier war es nicht primär theologische Wahrheiten wie Vaterschaft, die uns angeboten wird. Hier geht es uns eigentlich in diesem Ausschnitt, den wir da von Ihnen lesen, um so die Seelenlage dieser zwei Jünger und wie Jesus auf sie eingeht. Die zweite Begegnung ist sehr seelsorgerlich. Kleopas und der andere, das waren nicht irgendwelche Schaulustigen, die die Kreuzigung irgendwie miterlebt hatten und dann jetzt nach Hause gingen, sondern es heißt, sie gehörten zu den Jüngern. Irgendwann in diesen vergangenen 3 Jahren hatten sie es verstanden, vielleicht durch eine Predigt von Jesus, vielleicht durch ein Wunder, das sie miterlebt haben oder durch ein Zeugnis von einem anderen der Jesus-Nachfolger, hatten sie es verstanden, da ist einer, der gibt unserem Leben Sinn. Jesus ist gekommen, um uns neues Leben zu geben, selig zu machen, unseren Lebenssinn und Perspektive zu geben. Und es heißt von ihnen, ihr Herz brannte für Jesus. Und dann waren sie auch dort in Jerusalem. Sie waren dabei, gekommen, um ein fröhliches Fest zu feiern. Sie waren dabei, als die Menge Jesus zugejubelt hatte. Und dann waren sie auch dabei, als Betroffene, über die dann alles zusammenbrach. Sie erlebten die Gefangennahme, die Kreuzigung. Sie spürten, wie auf einmal eine Dynamik der Ablehnung in der Luft lag. Und ihr Glaube geriet ins Wanken. War Jesus wirklich der Messias? Das Herz verzagte, zweifelte, war verwirrt. Kennst du auch dieses Gefühl der Verwirrung? Ich kenne es. Und nun machen sie sich am Morgen nach dem Sabbat auf den Heimweg nach Emmaus. Und wir hören 2 Verse aus dem Lukas 24. Und siehe, 2 von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien, circa 11 Kilometer entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Das Erste, was uns auffällt, ist, diese beiden hatten sich aus der Gemeinschaft zurückgezogen. Bei der Kreuzigung war es, als wenn man mit einem Ast in einen Ameisenhaufen sticht. Bitte tu das nicht. Habt Respekt vor diesem guten, nützlichen Volk der Ameisen. Aber es ist ein guter Vergleich. Oft sieht man das, wie irgendwer in so einem Ameisennest rumgewirbelt hat und die Ameisen auseinanderlaufen, beziehungsweise meistens, wenn man es sieht, sind sie schon nicht mehr da. Alle flohen auseinander. Aber danach haben sie sich wieder versammelt. Verängstigt schlossen sie sich ein. Aber sie suchten die Gemeinschaft. Doch eben nicht alle. Kleopas und sein Kumpel zogen Leine. Es ist nie gut, sich aus der Gemeinschaft zurückzuziehen. Gemeinschaft ist existenziell. Wir alle brauchen sie. Sie ist Schutzraum für Einzelne. Sie ist wichtig für unser soziales und auch für unser geistliches Leben. Gemeinschaft hilft mir, mich selbst und andere zu verstehen und weiter zu gehen, mich zu erweitern. Gemeinschaft hilft, uns Gott zu verstehen, weil er Gläubige auch zusammenführt und vernetzt und auch Glauben und Wissen zusammenbringt. In der Gemeinschaft können wir Gott anbeten in großer Kraft. Sie ist ein besonderer Rahmen der Begegnung mit Gott. Und Gemeinschaft ist auch der Rahmen unseres innerlichen Reifens. Ich begegne dir, du begegnest mir, Gott begegnet uns. Und wir lernen, einander zu vertrauen, zu lieben, zu vergeben. Wir lernen unsere Möglichkeiten, aber auch unsere Grenzen kennen. In der Gemeinschaft erleben wir die Dynamik, sich anderen anzuvertrauen und merken auch, wie wir in bestimmten Situationen einander tragen können. Die Gemeinschaft kann uns ermutigen und viel geben, wenn wir schwach sind, bedürftig oder auch zweifeln. Vielleicht so wie die Emmaus-Jünger. Ich kenne diese Dynamik wohl, dass man sich zurückzieht in seine Höhle und lieber die Wunden leckt. Das ist manchmal für eine Zeit angebracht. Aber wenn du zu lange in deiner Isolation bleibst, dann wird es immer schwieriger, wieder hineinzukommen in die Gemeinschaft. Aber das müssen wir. Wir müssen zurück, wenn wir innerlich nicht kaputt gehen wollen. Die Gemeinschaft hat die Kraft des Tragens. Ich muss getragen werden. Du musst getragen werden. Wir wollen einander tragen. Etwas anderes fällt auf, wenn wir den Text der Emmaus-Jünger lesen. Ab Vers 25 werden sie ermahnt. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, als zu dem Glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Moses und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Wahrscheinlich hatten die Emmaus-Jünger die beste Ausgangsposition, die Pool-Position. Jeder Jude ging in die Schule der Synagoge. Sie kannten sehr wohl ihren Tanach, ihr Altes Testament und die Auslegung. Wahrscheinlich kannten sie Teile davon sogar auswendig. Und dann lebten sie einige Zeit in der Gemeinschaft mit Jesus und den anderen Aposteln. Und Jesus hatte mehrfach auf seinen Tod und die Auferstehung hingewiesen. Sie hatten die besten Voraussetzungen gehabt, durch die Schrift Gott, Jesus und sein Handeln zu verstehen. Und sehr wahrscheinlich wussten sie, was in dem Wort steht. Aber sie wandten es nicht an. Sie wussten, was darin steht, aber sie wandten es nicht an. Ihnen fehlte der Schlüssel, aus dem Wort Gottes Gewinn zu ziehen. Glauben und Vertrauen, sich dem Wort zuwenden und auf deren Aussage hin handeln. Es hätte den Jüngern eine Menge erspart und viel gebracht, wenn sie den Propheten geglaubt hätten. Wie ist das bei uns? Als ich vor 44 Jahren Christ wurde, da hatte ich überhaupt gar keine Ahnung von den elementaren Kenntnissen der Schrift. Ich hatte alles vergessen. Alles, was ich in der Schule oder im Konfi-Unterricht gelernt hatte, war weg. Ich wusste nicht mal mehr, dass es einen Paulus gab. Obwohl ich hinterher Arbeiten gefunden hatte über die Missionsreisen, wo ich eine 2 geschrieben habe. Aber dieses war weg. Mit 18, 19, ich hatte das nicht mehr im Kopf. Ich hatte es gelernt und vergessen. Wie so vieles in der Schule. Jesus fand ich allerdings immer irgendwie cool. Tolles Vorbild. Hat mir gefallen. Und dann kam jemand und hat mir erzählt, dass er nicht nur ein Vorbild ist, sondern dass da viel mehr hintersteckt. Als ich mich dann mit 19 Jahren entschied, mein Leben mit Jesus zu leben und er mir die wichtigste Person wurde und mein Leben veränderte, bekam ich sehr schnell Zugang und auch Wissen über die Bibel. Und heute weiß ich und die meisten von uns mehr von der Bibel als alle Christen der ersten 3 Jahrhunderte. Warum? Weil wir seit dem 4. Jahrhundert den sogenannten Kanon der Bibel haben. Sämtliche Schriften des Neuen und des Alten Testamentes wurden gesammelt und zusammengefasst. Die ganze Bibel. Wir haben als Beispiel nicht nur den 1. oder 2. Korintherbrief, sondern wir haben 27 Bücher des Neuen Testamentes. Wir wissen, was Paulus über verschiedene ethische Themen sagt, weil wir in allen seinen Briefen nachlesen können und Zusammenhänge erkennen. Und außerdem können wir fast alle lesen, was lange Zeit überhaupt nicht bei den Menschen der Fall war. In vielen Teilen der Welt, manchmal heute noch nicht. Wir haben einen hohen Bildungsstandard. Wir haben freien Zugang zu Predigten, Bibelstunden, Büchern, Vorträgen mit geistlichem Inhalt. All das ist uns offen. Wow. Eigentlich müssten wir das ja auf jeden Fall 10-mal besser machen als die beiden Emmaus-Jünger. Oder würde Jesus zu uns des Öfteren auch sagen, o ihr Törichten und Unverständigen, gebrauche das Wort, glaube dem Wort, wende es an. Eine ermutigende Sache in diesem Text ist auch noch zu finden in den Vers 15. Da heißt es nämlich, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Da nahte sich Jesus selbst. Das ist so ein schöner Vers. Er geht ihnen nach. Jesus kommt zu uns, wenn wir ihn suchen. Er wohnt unter seinem Volk, das ihn anbetet. Er hört, wenn wir bitten. Aber er ist uns auch nah, wenn wir unsere Arme und Beine eng umschlungen haben, wenn wir da sitzen, den Kopf gesenkt und nicht mehr ein- noch auswissen. Er ist da, wenn wir uns die Ohren zuhalten, wenn wir abhauen aus der Gemeinschaft. Er sieht das verlorene Schaf, er sieht den verlorenen Sohn. Und so wie er die Seinen geliebt hat, liebt er sie bis ans Ende, Johannes 13. Er ist uns nah. Jesus nahte sich selbst und ging mit ihnen. Er will sich dir nahen und mit dir gehen. Die dritte Begegnung war, als Jesus am Auferstehungsabend zu den Jüngern kam. Da heißt es, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Jesus will uns Frieden schenken. Zweimal sagt er, Friede mit euch. Alle Menschen erleben schon von Kindesbeinen an, dass Trennung, Unfriede, Hass, Lieblosigkeit, Eifersucht, Missbrauch, Egoismus die Gesetze dieser Welt schreiben. Unfriede ist das Siegel über einem Menschenleben. Frieden, danach sehnt sich jede Seele überall auf der Welt. Frieden. Seit Freitag gibt es wieder überall auf der Welt sogenannte Osterfriedensmärsche. Nicht mehr Hunderttausende, aber Tausende sind noch auf den Straßen. Demonstrationen für den Frieden. Allein hier ist tausendfach in den letzten 3 Tagen der Begriff Frieden gefallen. Das ist gut so, obwohl es gibt Abwägungen, was dient dem Frieden und was nicht. Aber Friede muss unser erklärtes Ziel sein. Doch wie sieht er aus, wenn die Demonstranten nach Hause kommen, in die eigene Familie, in die eigene Nachbarschaft mit dem Frieden? Ist man nicht vielleicht selber derjenige, der Unfrieden stiftet am Arbeitsplatz, in der Familie? Frieden von außen fängt mit dem Frieden von innen an. Wenn Jesus von Frieden redet, den er uns geben will, dann weiß er genau, dass wir ihn so dringend brauchen und er ist es, der von einer anderen Ebene und Qualität ist, als wenn Menschen ihn geben oder schließen. Es ist der Friede, der zuerst die Herzen verändert. Es ist der Friede, der tatsächlich die Fäuste öffnet und zu Händen macht, die einander wieder umarmen können. Es ist der Friede, der uns lehrt, den anderen verzeihen zu können und der uns lehrt, um Entschuldigung zu bitten. Es ist der Friede, der lehrt, jeden anzunehmen, wie er ist, weil Jesus uns nimmt, wie wir sind. Und es ist der Friede, der uns lehrt, den anderen, die andere höher zu achten als uns selbst. Oder anders gesagt, es ist der Friede, wo mir verziehen wird, wo man auf meine Boshaftigkeit mit Liebe reagiert. Es ist der Friede, wo uns unsere Schuld nicht angerechnet wird. Der innere Friede ist uns gegeben. Das ist tatsächlich Ostern geschehen. Wenn du im Streit lebst, vielleicht mit deinem Ehepartner, Jesus will euch Frieden geben. Wenn du Stress hast und unversöhnt bist mit deinen Eltern, Jesus will Frieden schenken. Wenn du inneren Groll hast gegen einen Mitmenschen oder du deshalb friedlos bist oder durch deine Haltung Unfrieden säst in deinem Umfeld, lass dich ermahnen, Frieden zu suchen. Das gehört zur Osterbotschaft. Frieden durch die Kraft des Auferstandenen. Komm zu Jesus und suche bei ihm. Er schenkt dir diesen Frieden. Bist du ruhelos und hast noch keine Antwort gefunden, dann lass dir sagen, der Friedefürst, der Auferstandene, will dir Frieden schenken. Bitte ihn im Gebet darum, dass er dir Frieden schenkt. Es geht seit Ostern nicht mehr um ein christlich geführtes Leben. Es geht um ein Leben, das von Christus geführt wird. Und noch einmal mit diesem alten Ostergruß möchte ich diese Botschaft schließen, in dem es heißt, der Herr ist auferstanden. Unser großer Gott möchte es schenken, dass wir den Auferstandenen ganz und gar erkennen, in seiner Kraft leben und überwinden. Und mit der PIN, die er dir in einem persönlichen Gebet gibt, auf sein Konto, was er bereitet hat, zugreifen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Auferstehungskraft, die du in Jesus hast wirken lassen. Und wenn wir bei Paulus im Epheserbrief lesen, dass die gleiche Kraft, mit der du Christus von den Toten auferweckt hast, die gleiche Kraft ist, die in uns wirkt, dann sehen wir, wie beschenkt wir von dir sind. Und wir möchten dir jeden Tag begegnen. Wir möchten uns von dir in diese Gemeinschaft mit hineinleben lassen. Wir möchten die Gemeinschaft leben, erleben und feiern. Und danke dafür, Herr, dass du uns nachgehst, auch wo wir uns irgendwo zurückziehen. Du willst uns nahe sein und du willst uns mit deinem Frieden beschenken, dass dieser Frieden uns erfüllt und wir diesen Frieden ausstrahlen können. Danke dafür, dass du so gut zu uns bist. Jesus, wir lieben dich, dich, den Auferstandenen, der du vorangegangen bist. Und danke, dass du uns nach dir ziehst, dass du uns mit hineinnimmst in dieses Auferstehungsleben. Amen. Menschen begegneten Jesus nach der Auferstehung. Wir wollen ihm heute begegnen, auch in dem Lied »Ich tauch ein«.